AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur 11. Episode von AI in Finance, unserem Unplugged-Podcast von Mike Klotz und mir, Sascha Dewald, zum Thema künstliche Intelligenz im Zahlungsverkehr, im Banking und noch ganz viel drumherum. Ja, das war eine spannende Woche, Mike. Du hast mir regelmäßig geschrieben, was da alles gerade passiert. Ich hatte eine harte Arbeitswoche, allerdings auch eine wirklich interessante Woche. Ich war diese Woche zum Beispiel auf der DigiFin in Berlin, wo KI auch allgegenwärtig war. Das ist eine Veranstaltung gewesen vom Bitkom. Montagabend war ein ganz tolles Vorabenddinner mit einer, ja, neuen, kann man schon fast sagen, noch immer nach anderthalb Jahren Allianz-Vorständin, die heißt Dr. Lucy Backer. Und die hat dann von ganz tollen KI-Anwendungen zum Beispiel in der Schadensbearbeitung erzählt, die sie mittlerweile wirklich hochskaliert und auf breiter Fläche etabliert haben. Am nächsten Tag gab es ganz viele Talks direkt auf dem Event, unter anderem mit Vertretern von der Finanzinformatik, von der Allianz, von BCG, wo wir mehr oder weniger auch ganz viel über KI und echte Anwendungsfälle gesprochen haben. Gibt es auch einen guten Talk, der, glaube ich, Anfang der nächsten Woche dann auf YouTube hochgeladen wird. Ja, und ganz am Ende hatte ich mein persönliches Highlight der Woche, natürlich jetzt bevor wir beide miteinander sprechen. Ich durfte einen Fireside-Chat mit dem berühmt-berüchtigen Pip Klöckner moderieren, wo wir uns natürlich auch an KI-Themen abgearbeitet haben. Ich bin da eingesprungen, weil André Bajorath leider kurzfristig ausgefallen ist. Und liebe Grüße an dich an der Stelle. Und trotzdem fand ich es natürlich toll, dass ich die Chance dazu hatte. Aber jetzt sag mal du, was gab es diese Woche alles? Du hast mich ja wirklich zugeballert mit Informationen.
Ja, auch von meiner Seite natürlich ein fröhliches Hallo in die Runde. Hoch die Hände, Wochenende, sagt man. Es ist eine ereignisreiche Woche, nicht nur für dich zu Ende gegangen, sondern auch für mich. Und ich freue mich natürlich jetzt schon fast, ja, beim Feierabendbier mit dir über das Thema AI natürlich schnacken zu dürfen. Und in der Tat, es ist einiges passiert. Und es war total schade, dass du nicht so responsive warst. Ich bin ganz ehrlich, weil ich war heiß wie Frittenfett und wollte mit dir so, hast du gesehen? Und du warst so nicht erreichbar, habe ich mit mir selber gesprochen. Ja, was ist passiert in dieser Woche? Zunächst einmal gab es eine große Ankündigung, von der alle dachten, dass sie kommt, nämlich von OpenAI, dass sie auf der einen Seite GPT-5.0, also das neue Large Language Model, vorstellen werden und oder aber eine Suchfunktion. Also man hatte ja so ein bisschen spekuliert und du hast mit Philipp ja auch auf dem Panel gesprochen und er war ja eine Woche vorher auf dem OMR. Da hatte er das ja auch schon angeteasert und dachte, wer weiß, vielleicht kommt da eine Suche und sie machen jetzt Google-Konkurrenz. Nein, das war es nicht. Aber was sie gezeigt haben, war nicht weniger geil. Denn sie haben in der Tat ein, ich will gar nicht sagen neues, sondern ein erweitertes LLM vorgestellt, nämlich GPT 4.0, also GPT 4.0 und das O steht für Omni. Und das Ding hat es in sich. Also, was macht GPT 4.0? Oh, jetzt anders als das herkömmliche GPT-4. Das erste zunächst einmal, es ist für alle Nutzerinnen und Nutzer, egal ob sie in einem Premium-Abo sind, wie wir zwei oder eben nicht, zugänglich. Also jeder und jede kann jetzt das aktuellste Large Language Model von OpenAI nutzen. Und das Spannende daran ist, GPT-4.0 hat nicht nur neue Funktionalitäten, da komme ich gleich zu, sondern man hat vor allen Dingen die Sprachausgabe verbessert und nicht nur in der Art und Weise, wie GPT-4.0 mit dir spricht, sondern die Art und Weise, wie sie oder er, je nachdem welches Voice-Modell man eingestellt hat, mit dem Nutzer oder der Nutzerin interagiert. Und man hat in der Tat zwischendurch immer so die Schlagzeilen gelesen, nach dem Motto, ah, GPT-4.0 ist jetzt so ein bisschen wie Samantha aus dem Film Her, den wir ja wirklich regelmäßig bringen. Oh ja. Und nachdem sie es gelauncht haben, sind erstmal die Server zusammengebrochen, also keiner konnte es ehrlicherweise nutzen. Aber dann mal so irgendwann mitten in der Nacht war ich dann auch in der Lage, tatsächlich GPT-4.0 oder 4.0 auszuprobieren. Und es ist total Wahnsinn und ich kann nur jedem und jeder empfehlen, ladet euch die App runter und probiert es selber aus. Wir packen in die Shownotes ein paar Videos, die sie gezeigt haben, um zu verdeutlichen, was eigentlich jetzt anders ist. Fangen wir an mit der Tonalität. Also GPT-4.0 war ja schon vorher so ein bisschen durchaus natürlich, indem man so ums und es, also Wortpausen eingefügt hat. Jetzt ist es aber so, dass auch Emotionen zum Ausdruck kommen. Also man kann auf der einen Seite sagen, bitte sprich mit mir immer in einer freudigen Erwartungshaltung, und das komplette Model oder der komplette Chatbot stellt sich einmal auf links und ist die Frohnatur in Person sozusagen. Also es ist absolut absurd. Das Zweite, du kannst natürlich auch sagen, okay, spreche bitte sarkastisch mit mir. Das ist ein bisschen anstrengend, weil Sarkasmus kann sie, beziehungsweise er, wer auch immer, recht gut. Auch das ist spooky. Also die Art und Weise, wie miteinander interagiert wird oder wie mit dem Voicebot interagiert wird, hat sich dramatisch geändert. Und das, wie gesagt, nicht nur was die Emotionalität oder Tonalität betrifft, sondern auch was die Response-Zeit betrifft. Vorher musste man immer so ein bisschen warten. Das geht sehr viel flüssiger. Also es ist fast in Echtzeit. Und dementsprechend kommen natürlich die Antworten schneller. GPT-4o ist nicht schlauer. Das heißt, der Datensatz, der da drunter liegt, musst du dir vorstellen, ist das gleiche wie GPT-4, geht also bis Oktober 2023, da sind auch keine aktuelleren Daten drin, aber die Antworten sind halt anders, und das war auf jeden Fall beeindruckend. Was man in den Videos gesehen hat, die haben also relativ viele so kleine Testvideos oder vielmehr so, ja, Demo-Videos bereitgestellt, wir packen das in die Shownotes. Eins fand ich selber beeindruckend, nämlich das Thema Echtzeitübersetzung. Wir alle kennen ja sowas wie Google Translate oder DeepL. Und hier ist es so, dass du im Prinzip deinem ChatGPT sagst, pass auf, vor mir sitzt ein Franzose und ich spreche Deutsch. Und wenn du mich reden hörst, übersetze bitte das, was ich sage, direkt ins Französische. Und wenn du die anderen, den Sprecher oder Sprecherin hörst, übersetze das bitte direkt ins Deutsche. Das heißt, du legst dein Smartphone auf den Tisch, sagst, los geht's, und dann unterhältst du dich völlig flüssig in einer dir nicht bekannten Sprache mit einer Person, die ebenfalls deine Sprache nicht spricht. Und ChatGPT übersetzt immer hin und her, hin und her. Und das ohne Fehler. Also wir haben das hier getestet. Wir haben natürlich jetzt nicht eine Stunde Englisch miteinander gesprochen, Nicole und ich. Aber wir haben es getestet und es war total verrückt. Du kannst auch in einem schlechten Englisch sprechen. Ja, aber also so wie ich, oder dein Französisch ist ja ein bisschen eingerostet. Das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das Zweite, was ebenfalls neu ist, das ist noch nicht ausgerollt, aber es wird in den nächsten Tagen und Wochen ausgerollt. ChatGPT kann sehen. Das heißt, bisher war es ja immer so, oder ist es noch so, du kannst Bilder hochladen, du kannst auch Dateien hochladen. Aber jetzt ist es so, oder es wird bald so sein, dass du quasi eine Aufnahmefunktion hast. Das heißt, du kannst in Echtzeit mit deiner Umwelt interagieren. Du erinnerst dich so ein bisschen an das, was Human AI eigentlich können hätte sollen, beziehungsweise was Rabbit hätte können sollen. Das ist das, was sie jetzt gebaut haben. Also wo wir drüber gesprochen haben, warum gibt's das nicht als App? Ja. Oder? Da ist es. Und was sie gezeigt haben, war auch dort, das heißt, die Person, die es demonstriert hat, hat dann das Smartphone genommen, hat so gesagt, ey, wo bin ich hier gerade, was siehst du hier gerade? Und du hast in einer völlig natürlichen Sprache dann entsprechend gespiegelt bekommen, das ist ein Raum, da sitzen so viele Leute. Und dann haben sie ein Experiment gemacht und das war super cool. Sie haben dann ein zweites Smartphone auf den Tisch gelegt und ChatGPT sollte dem zweiten AI-Assistenten sagen, was gerade um mich passiert. Das heißt, ChatGPT wurde zu den Ohren und Augen für einen anderen AI-Assistenten und die haben dann miteinander interagiert. Das heißt, der eine AI-Assistent hat Fragen gestellt, während der andere Assistent halt darauf geantwortet hat. Du hättest das wahrscheinlich Stunden laufen lassen können und die haben wirklich, also das war ja wie Second Life, nur halt in echt. Also es war total.
Ja, das habe ich gesehen. Also, ich glaube, das war dieser Videoschnipsel, den du mir geschickt hast, den hat ja, glaube ich, dieser Ilya Sutskever, über den wir auch gleich noch reden, ne, der CTO, gemacht und dann ein bisschen mit rumgespielt. Und ganz am Ende hat er quasi die beiden vor sich liegenden iPhones mit jeweils einer Version von GPT-4o drauf einfach singen lassen und hat sie dann quasi so geprimed, dass jede AI immer nur einen Vers singen darf und die andere musste dann in Echtzeit ergänzen. Es hat so ein bisschen 10 Sekunden gedauert, bis sie sich ineinander eingeruckelt haben und das Lied war total dämlich. Aber die haben es tatsächlich geschafft, halt irgendwie unabhängig voneinander sich auf eine Melodie zu einigen und halt irgendwelche romantische Verse da halt zu komponieren. Wirklich krass. Was wir gelernt haben jetzt von dir ist, GPT-4o vereint Also auf eine sehr native Art offensichtlich. Audio, Text und Video auch. Und ermöglicht es jetzt den NutzerInnen, dass ChatGPT also wirklich jetzt zu einem echten Personal Assistant wird, oder?
Genau, absolut. Und was sie darüber hinaus ja noch gebracht haben und gelauncht haben, ist, auch das wird ausgerollt, ist eine Mac-App. Hört sich jetzt erstmal gar nicht so spektakulär an. Aber auch hier ist etwas, was so in so einer Randnotiz erwähnt wurde, nämlich das Thema Screensharing. Das heißt, ich kann also in der Mac-App das, was ich gerade mache, sharen. Stell dir vor, du sitzt an einer PowerPoint-Präsentation und brauchst Hilfe. Dann kannst du das, was du gerade tust, sharen und kannst dir in Echtzeit entsprechende Informationen geben lassen. Denken wir an unsere Branche. Du bist im Online-Banking und brauchst Support. Wo geht mein ganzes Geld hin? Das typische Thema Finanzassistenz. Da kann dir in Zukunft oder sehr bald, zunächst einmal auf dem Mac, entsprechend ja ChatGPT zur Seite stehen.
Total.
Das war also,
ja. Da gab es ja dieses eine Mini-Video auch, wo ChatGPT dann quasi bei den Matheaufgaben des Sohns geholfen hat. Das war so die Frage, wo ist der rechte Winkel, was ist die Hypotenuse? Also relativ trivial, aber auch quasi auf dem gleichen Screen, das war, glaube ich, auf dem iPad. Aber wenn man sich das überlegt, du brauchst halt keinen Copilot mehr, der wirklich in die eigentlichen PowerPoint, Excel und Outlook eingebettet ist, oder dann sagst einfach, das ist jetzt hier deine Spielwiese, hilf mir bei dieser E-Mail, ne, mach diese Präsentation an der und der Stelle einfach schöner, und du kannst dieses Ding einfach die ganze Zeit mitlaufen lassen. Was ich auch richtig cool finde, ist, wenn ich dieses Kamerading halt auch weiterdenke, du kannst es ja wahrscheinlich sogar irgendwann monetarisieren, wenn du sagst, okay, von welcher, also ne, ich zeig auf dich und sag, von welcher Marke ist dieses coole Cap, was Mike aufhat, oder seine Schuhe oder der Fernseher, der halt hier im Raum steht, ja, oder was hat Taylor Swift in dem Musikvideo an, was gerade hier gleichzeitig halt auf YouTube läuft, zeigt mir den direkten Affiliate-Link und ich kauf's dir sofort.
Ja, und also du siehst schon, wo die Reise hingeht, und wir haben ja schon ein paar Mal in unseren Ausgaben über die Entwicklung gesprochen, was hat Apple vor und was hat Apple beispielsweise mit Realm oder Realm vor, mit dem eigenen Modell, und sie sprechen ja auch mit OpenAI, und da war ja auch die Idee oder die Gerüchte zumindest, dass auf dem kommenden iPhone beziehungsweise mit dem kommenden iOS 18 entsprechend nicht nur AI Einzug halten wird ins iPhone, sondern auch dass AI, in dem Fall wird es Siri sein, erkennt, was ich gerade tue. Das hier ist für mich jetzt mit dieser Mac-App beispielsweise so die Vorstufe. Das Allercoolste habe ich aber noch gar nicht erzählt, weil das hat mich total überrascht. ChatGPT 4.0 hat eine Erinnerungsfunktion. Das heißt, ein großes Problem war ja immer, du erzählst was und du musst immer wieder bei Null anfangen. Das heißt, ChatGPT wusste nie, wer du bist. Du kannst das zwar mittlerweile in den Einstellungen einmal fest hinterlegen. Ich bin Mike, ich wohne in Siegen. Aber nun erinnert sich ChatGPT. Ich hatte Folgendes gemacht. Ich hatte gesagt, ich möchte gerne 1-2 Kilo abnehmen. Was kann man denn da machen? Und dann so darüber gesprochen, so Sport. Also nicht, dass ich das wirklich tun möchte, ne? Aber wir haben darüber gesprochen, über so eine Art Sportplan, ja, regelmäßig joggen gehen. Du bist ja auch so ein Läufer. Und dann hatte ich heute Morgen ChatGPT gestartet und mir war langweilig und habe gefragt, wie geht's? Und dann kommt ja die Frage zurück, wie geht's? Und dann habe ich gesagt, ich habe schlecht geschlafen. Und dann kam als Reaktion, oh, das tut mir leid, hast du denn schon angefangen mit deinem Sport?
Ach Quatsch.
Doch, kein Witz, wirklich, ich schwöre. Und das ist total abgefahren, weil du musst nicht mehr in dem einen Chat bleiben. Das war ja vorher so. Wenn du einmal einen langen Chat hast, da kannst du alles Mögliche reinquatschen, sondern ChatGPT erinnert sich. Und jetzt schauen wir nochmal in unsere Branche. Was ich dann getan habe, ist, ich habe mir meine Kontoauszüge runtergeladen als CSV-Datei, habe die da reingeladen und habe gesagt, okay, guck mal, was das ist. Und sofort kam die Antwort, das sieht aus dem Kontoauszug, das sind deine Umsätze, das sind deine Fixkosten. Ohne dass ich in irgendeiner Art und Weise irgendeine Integration, ich habe einfach die CSV-Datei die letzten 90 Tage. Und ChatGPT weiß jetzt, was mein Gehalt ist. Und das habe ich ja gesagt. Ich sage, merk dir mein Gehalt, merk dir meine Ausgaben. Und ich habe dann eben gerade, bevor wir losgelegt sind, nochmal gefragt, pass auf, ich würde mir gerne ein XY kaufen, einen Fernseher, der kostet so viel. Und dann kam auch wieder als Antwort, ja, dein Gehalt ist ja so hoch, solltest du dir leisten können aufgrund deines durchschnittlichen monatlichen Verlaufs. Alles ohne in irgendeiner Art und Weise Integration. Ich habe nur einmal meine CSV-Datei hochgeladen. Natürlich ist das keine Echtdaten mehr, sondern die Daten sind jetzt von den letzten 90 Tagen. Aber wenn ich das jetzt weiterspinne, und wir reden ja momentan nicht von der Version 5.0, sondern nur von einer Version 4.0,
Ich finde es mega bemerkenswert.
Ja, das ist krass, ne? Wenn du einfach sagst, okay, für die PFM unter den Nichtbankern, Personal Finance Management hieß das ausgesprochen, oder? Aber auch die Visualisierung von Umsätzen über verschiedene Banking-Apps, das hat ewig gedauert, beziehungsweise wurde auch noch von niemandem so richtig sexy gelöst. Und jetzt hast du das Ding dir einfach mal durch einen Upload von der CSV-Datei selber gebaut. Ja, das ist natürlich alles noch irgendwie Text, aber kannst du dir ganz sicher auch visualisieren lassen. Wenn du dann da irgendwie noch eine API in dein Banking reinbringst, vielleicht wenn es ein Banking ist, was Multibanking-fähig ist, sollte das kein Problem sein. Oder sowas wie ein Finanzguru quasi anzapfst, dann müsste das ja sogar gehen, dass du es mehr oder weniger in Realtime irgendwie hast. Und dann wird's wirklich cool. Und wenn du mit dieser Erinnerungsfunktion dann halt irgendwie auch sagst, du willst halt dein Spending-Verhalten hier auch noch mit aufnehmen, dann schaffst du dir eine Banking-App, wo gefühlt halt irgendwie ganz Europa bisher von allen Banken überhaupt nicht in der Lage war. Auch nicht Revolut und N26.
Ja, also wirklich beeindruckend. Und diese Kombination aus neuen Funktionalitäten, die sehr sinnvoll erscheinen, und auch dieser natürliche Art und Weise, wie mit dir jetzt als Nutzerin oder Nutzer interagiert wird, hat mich in der Tat, und wir haben es ja ein paar Mal auch gedroppt, an den Film Her erinnert. Und es gibt mittlerweile auch online ganz viele, die sagen, naja, die Stimme hört sich ehrlicherweise auch schon wieder so ein bisschen an, wie die Stimme aus dem Film.
Das habe ich auch gelesen.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber es ist wirklich krass beeindruckend. Und das war auf jeden Fall ein großes Highlight. Und ja, das erstmal sondern von OpenAI, von der Vorstellung Anfang der Woche.
Super spannend, auf jeden Fall. Ich muss es auch ausprobieren. Also du hast maximal FOMO in mir gelockt, sowohl durch deine ungefähr 150 WhatsApps in den letzten 3 Tagen, die ich wirklich nicht beantwortet habe, als auch durch alles, was du jetzt erzählt hast. Das heißt, ich habe mein GPT gerade nochmal aufgemacht und mir schon hingelegt fürs Wochenende und werde damit signifikant viel Zeit verbringen. Was gab es denn eigentlich noch so am nächsten Tag?
Ja, am nächsten Tag gab es dann die Google I.O. Das ist ja die große Google-Entwicklerkonferenz. Und ich hatte die gar nicht auf dem Schirm. Bin da ehrlicherweise zufällig drauf gestoßen und war dann auch zufällig quasi live dann dabei. Und die ganze Konferenz war völlig awkward. Also sie war total schräg, so aufgemacht. Das Interessanteste war, dass ein Künstler, den ich tatsächlich sehr mag, nämlich Marc Ribillet, den kennt man in Deutschland vielleicht aus der Edeka-Werbung. Es gab mal so einen viralen Edeka-Spot. Where's the Schmand? Ja, erinnerst dich?
Nein.
Halt ein Performance oder vielmehr ein Performance-Künstler oder Impro-Künstler. Stark. Der im Prinzip das Event gestartet hat mit seiner Musik und direkt gezeigt hat, was man jetzt mit AI Tolles machen kann. Und es gibt eine neue Funktion, die Google vorgestellt hat, das Music FX, wo ich mit Text Prompt Instrumente erstellen kann. Ich kann sagen, okay, mach mir jetzt eine Bassline im Stil von. Und er hat halt als Künstler direkt damit interagiert. Das fand ich in der Tat nicht so spektakulär, weil das kennen wir von anderen Tools, die wir ja auch hier im Podcast schon vorgestellt haben. Mit Udio zum Beispiel, was wir hatten, wo wir unseren kleinen eigenen Musikspot oder Musiktrack mit erstellt haben, unseren irischen Shanti. Das hat Google vorgestellt. Insgesamt war dann die gesamte Konferenz so ein bisschen auch in der Tat improvisiert. Das war auch wohl so gewollt, wirkte sich aber in der Tat beim Zuschauen darauf aus, dass es nicht immer so ganz klar war, worüber sprechen sie. Aber ich habe es mal zusammengefasst, was haben sie getan? Und auch Google, was Google vorgestellt hat, war jetzt nicht weniger spektakulär. Es war nur nicht so spektakulär tatsächlich präsentiert. Also auf der einen Seite ist es so, dass Gemini-Nutzer die Advanced-Version jetzt nutzen können, also die im Prinzip in der Bezahlversion drin sind, bekommen jetzt das neueste Modell, das Gemini 1.5. Und was daran bemerkenswert ist, das Ding kommt mit 1 Million Kontext-Token daher, was so viel ist wie 750.000 Wörter. Ich kann also 750.000 Wörter als Prompt quasi zur Verfügung stellen und bekomme die gleiche Menge zurück. Also damit kannst du schon echte Bücher schreiben lassen.
Das ist schon richtig viel. Das ist so im Vergleich, ich glaube, GPT-4o waren jetzt 128 Token und das ist auch schon sehr, sehr viel. Ne? Man hat immer so Faktor 075, was echte Wörter sind. Das heißt, es sind sehr lange Aufsätze bis kurze Bücher. Und ich glaube sogar die Kontextlänge für Entwickler von Gemini 1.5 Pro, also die API nutzen und auch Kunden quasi von Google Cloud sind, bei denen wird Gemini 1.5 Pro sogar auf 2 Millionen Token erweitert, habe ich gelesen. Also richtig viel.
Ja, also da passiert eine ganze Menge. Und es zeigt halt auch letztendlich, wie fein du, ich meine, das Prompt-Schreiben ist ja mittlerweile sowieso eine kleine Kunst für sich. Und je mehr Möglichkeiten du hast, natürlich zu beschreiben, desto besser ist auch das Ergebnis, was du bekommst. Dann haben sie ein Feature vorgestellt, was ich super beeindruckend war, nämlich Ask Your Photos. Also stell dir vor, Google hat kompletten Zugriff auf deine Fotodatenbank und sie haben es in der Demo gezeigt, indem sie Gemini gefragt haben, sag mir mein Kfz-Kennzeichen. Und Gemini hat dann alle Bilder durchsucht und hat dann irgendwann ein Bild vom eigenen Auto gefunden mit dem entsprechenden Kfz-Kennzeichen und konnte dann das Kfz-Kennzeichen sagen. Soweit, so schön. Der zweite Prompt war noch viel beeindruckender, indem sie gefragt haben, wann hat denn meine Tochter, ich habe den Namen vergessen, angefangen zu schwimmen? Und als Ergebnis kam das exakte Jahr und Datum raus, denn was Gemini gemacht hat, sie haben wieder alle Bilder analysiert, aber nicht nur Bilder, wo die Tochter im Freibad oder am Schwimmen war, sondern sie war auch in der Lage zu sagen, okay, das muss jetzt der Zeitpunkt gewesen sein, wo die ersten Schwimmzüge gemacht worden sind. Total abgefahren. Das heißt, Gemini bekommt auch Augen, indem, und da komme ich auch gleich nochmal gezielt dazu, das ist nicht das Einzige, aber indem sie Zugriff auf ja deine Fotos haben. Und ich will gar nicht sagen Augen, sondern vielmehr Gemini bekommt Zugriff auf deine Erinnerungen.
Na, und weil sie Fotos verbinden sind mit Kontext, ja, wenn du jetzt irgendwie dein einjähriges Baby quasi mit Schwimmflügeln in den Pool schmeißt, dann wird das nicht das Foto sein, weil Gemini ganz sicher auch weiß, dass einjährige Kinder im Üblichen noch nicht schwimmen können. Und wahrscheinlich nimmt es dann halt irgendwie grundsätzlich nur Fotos ab Jahr 4 oder irgendwie sowas, wo halt keine Schwimmärmel drauf sind, also viele Wenn-Danns, aber why not?
Also super beeindruckend. Das war das eine. Was sie dann auch gezeigt haben, ist die natürliche Integration in alle Google-Dienste. Beeindruckend oder bemerkenswert war da die Integration in Google Mail. Und das war auch ganz interessant. Du wirst künftig in deinen Gmail mit Gemini die Möglichkeit haben, ja, nach Ereignissen zu suchen. Und das Interessante daran ist, er listet dir dann nicht die Mails auf, wo ein Suchauftrag gestellt wurde, sondern er gibt dir einfach die Antwort. Wenn du also ganz viele Mails hast zum Thema ja, Schulevents oder generell Events, dann kannst du sagen, liste mir nochmal alle Events auf oder wann waren nochmal die Elternsprechtage von. Und dann sucht er nicht einfach nur Mails und zeigt die stumpf an, sondern listet dir dann wirklich in dem Assistent, wie so Karl Klammer, der unten rechts in der Ecke sitzt, die etwas Älteren unter uns kennen ihn noch, listet dir dann entsprechend die Events auf oder gibt dir die Informationen kontextbezogen und das nicht nur als stumpfes oder reines Suchergebnis.
Wow.
Total. Also es war, also die Darstellung war manchmal ein bisschen holprig, aber das, wenn man da ein bisschen tiefer reingeguckt hat, ja, in der Tat, wow. Was sie auch gezeigt haben, war Google Notebook LM. Das hatten wir schon mal, wo wir beide gesagt haben, was zur Hölle ist das? Ich kann es immer noch nicht so genau fassen, wozu man das braucht, aber was sie gezeigt haben, war cool. Sie haben also dem Google Notebook LM alle möglichen Daten bereitgestellt, also viele Dokumente, als auch Audio-Files und haben dann gesagt, okay, mach mir daraus mal einen Podcast oder fass mir das mal zusammen. Und dann hat der Chatbot angefangen, im Prinzip über das Thema zu sprechen, auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Informationen. Und was da cool dran war, das hörte sich an wie eine Radiosendung. Und zwar wie ein Podcast, den wir zwei aufnehmen, nur mit dem Unterschied, dass es nur eine Person gab, die dann Fragen gestellt hat. Du konntest also diesen Chatbot interrupten, also unterbrechen und sagen, ah, interessanter Punkt, kannst du da näher drauf eingehen? Und dann wurde auf diesen Aspekt näher drauf eingegangen. Also stell dir vor, Podcast brauchst du mich nicht mehr. Einfach ein paar Audio-Files von mir und ein paar Dokumente und dann kannst du loslegen. Das sah cool aus.
Cool.
Auch neu, das Thema AI Agents. Da geht es dann darum, dass du Agenten hast, also es erinnert mich so ein bisschen an die GPTs in OpenAI oder in ChatGPT, Agenten hast, die du gewisse Tasks abarbeiten lassen kannst. Also du stellst nicht mehr nur eine Frage, sondern du kannst sagen, suche mir doch mal die günstigsten Schuhe, Marke XY, und trete mit dem Verkäufer in Kontakt. Das heißt, der Agent, du erinnerst dich vielleicht, das ist schon ein bisschen länger her, als auch auf einer Google AI, der Agent dann angerufen hat und den Friseurtermin gemacht hat. Ja. Das geht in diese Richtung. Nur, dass es halt jetzt jeder machen kann, der ja letztendlich ja Gemini für sich nutzt. Genau, jetzt gehen wir mal so ein bisschen schneller. Was war noch neu? Die haben Gemini 1.5 Flash vorgestellt. Das ist so ein Small Language Model für mobile Devices. Also das hatten wir, glaube ich, schon mal von Llama oder Microsoft.
Ja, das läuft dann lokal, ne, glaube ich.
Ja, genau. Das Projekt Astra fand ich noch ganz spannend. Also da geht es im Prinzip genau darum, was wir auch bei OpenAI gesehen haben. Das heißt, deine Kamera wird zu den Augen von dem Chatbot. Du kannst also mit der Umwelt interagieren. Du kannst sagen, was sehe ich hier, was passiert hier gerade? Und das nicht mehr nur anhand eines Fotos, sondern du kannst also wirklich aktiv das ganze Ding laufen lassen. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt und jetzt mal noch 1, 2, 3, 4 Jahre und lässt die Kamera einfach permanent mitlaufen, also in Verkaufsgesprächen oder in einer Verhandlung oder Finanzierungsgespräch und du hast immer einen Chatbot im Ohr, der dir die ganze Zeit sagt, pass auf, der gegenüber will dich übers Ohr hauen, dann ist das schon irgendwie ziemlich beeindruckend, was die Möglichkeiten betrifft.
Na, und Sie haben auch gesagt, das Ding soll natürlich über unterschiedliche Devices laufen, auch natürlich über Google Smartphones und Brillen. Ne, das war dann so, wie Brillen? Da war doch mal was mit Google Glass vor gefühlt irgendwie 20 Jahren. Und da gab es halt irgendwie jetzt auch, glaube ich, direkte Nachfragen von Journalisten, wann denn diese Glasses, die im Video wohl auch auf dieser I.O. zu sehen waren, verfügbar sind. Google hat dazu keine Stellung genommen, aber also gerade wenn wir uns auch anschauen und dann nochmal ins Gedächtnis rufen, was ja Ray-Ban gemeinsam mit Meta macht, da haben wir neulich mal drüber gesprochen, dass mindestens einer von uns mit dem Gedanken spielt, sich so ein Ding anzuschaffen, dass da auch Google nochmal vielleicht irgendwie die alten Dokumente aus der Schublade holt, ist ganz sicher nicht unrealistisch.
Wo du gerade sagst, Meta, ein schönes Stichwort. Meta, die ja sehr aktiv sind im Bereich Open Source. Llama 3 ist ja Open Source. Google geht jetzt einen ähnlichen Weg mit Gemma. Auch das ein Modell, was sie als Open Source veröffentlichen werden, was ich in dem Zusammenhang ganz interessant fand. Ja, was war sonst noch? Sie haben Imagen 3 vorgestellt. Das ist sowas wie DALL-E. Ja, solide. Sorry, oder? Und Veo, was sowas ist wie Sora. Ah, genau. Das war auch ganz nett, was man da gesehen hat. Da kann man sich die Demo-Videos anschauen. Leider noch nicht verfügbar. Und viele Sachen, die sie dort vorgestellt haben, waren ja noch in einem Projekt- oder Demo-Modus. Sie haben aber betont, das war ja die Kritik von der letzten Google I.O., da hat man ja auch tolle Videos gesehen, wo man später erfahren hat, okay, die waren nicht in Echtzeit. Hier war es aber tatsächlich so, deswegen wirkte das auch alles so ein bisschen durcheinander. Alles war in Echtzeit, alles war live, alles war echt und das haben sie betont. Also die Videos, die man sich bei YouTube anschauen kann, das sind keine gefakten, in Anführungsstrichen, Videos oder besonders gut gestellten Videos und trotzdem fand ich was sehr, sehr beeindruckend. Ja, das so im, wie gesagt, Schnelldurchlauf, also eine super spannende Woche im Bereich AI aufgrund der Vorstellung der neuen Modelle von OpenAI und von Google. Und ja, wir sehen, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, die Schlagzahl wird nicht niedriger, sondern sie scheint zuzunehmen. Und ja, das mal so als Schnellabriss zu den beiden Konferenzen. Und es war nochmal total schade, dass wir da nicht, wir hätten da so einen Live-Chat draus machen können.
Next time.
Live-Podcast. Buddy.
Machen wir beim nächsten Mal, versprochen. Was mir so ein bisschen hängen bleibt, ist, dass sich OpenAI ja so ein bisschen dazwischen gemogelt hat. Das war ja ganz sicher kein Zufall, dass sie ihr Spring-Update einfach irgendwie einen halben Tag vor dem anderen Event halt irgendwie aufgenommen haben. Und was haben sie gemacht? Sie haben ja auch kein neues Modell vorgestellt. Sie haben nicht die Suche vorgestellt, die ja lange kolportiert wurde überall, sondern sie haben quasi ein neues Untermodell reingebracht, was eine extreme mediale Berichterstattung hervorgerufen hat, aber das war's. So, und dann am nächsten Tag folgte dann die Google I.O. und also alles, was du in den letzten 15 Minuten davon erzählt hast, das sind ja irgendwie 10 verschiedene Use Cases, 3 verschiedene Modelle, ne, der Querverweis auf digitale Agenten, auch das Thema Memory zum Beispiel war ja da auch mit dabei, weil was ich da gesehen habe, war dieses eine Video, wo die Frau dann sagt, oh, wo ist denn übrigens meine Brille? Und dann sagt halt das LLM, beziehungsweise der digitale Assistent zu der Dame, ja, die liegt da hinten auf dem Tisch, da sind wir vorhin dran vorbeigelaufen und du hattest die Kamera an. Und das zeigt ja auch, das kann mehr oder weniger schon fast das Gleiche wie GPT-4o. Und trotzdem hat es nicht ansatzweise diesen medialen Boost erfahren, wie dieses halbe Vortages-Event von OpenAI. Und das finde ich spannend. Und auch da müsste man nochmal überlegen, auch als Microsoft, und du sagst ja auch, das war irgendwie eine komische Veranstaltung, was Google da irgendwie hingelegt hat, so halb professionell, aber irgendwie auch irgendwie durchgerattert. Es war viel zu viel innerhalb von kurzer Zeit. Und vielleicht müssen sie sich da auch nochmal überlegen, ne, das als kleiner Hinweis von uns, Experten an das ach so kleine
Google. Medienexperten.
Absolut. Nee, aber dass man das auch irgendwie nochmal anders aufstellt. Was ich auch immer wieder spannend finde, also klar, wir kommen jetzt bei den Modellnamen mit, aber welcher normale Mensch kann da jetzt noch mithalten? Und warum nennst du so ein offenbar cooles Untermodell wie GPT-4o, O steht für Omni, wir erinnern uns, also wieso gibst du das nicht mit einem griffigen Namen, was sich halt irgendwie Menschen merken können? Weil das werden ja sehr, sehr viele Menschen nutzen. Das ist jetzt kostenlos, was auch wichtig ist. Also ich meine, für uns beiden, die halt die Paid-Version haben, ich glaube, wir haben einfach nochmal andere Kontextfenster, die wir jetzt nutzen können. Also einfach mehr Quantität. Aber die Qualität für das absolut Normale ist die gleiche. Und das heißt, wahrscheinlich werden wir jetzt einfach noch ein paar Millionen oder ein paar hundert Millionen mehr User in kurzer Zeit auf dem Ding sehen. Dann gib dem doch auch einen gescheiten Namen, verdammt nochmal.
Ich muss doch ehrlicherweise sagen, ich weiß noch nicht so genau, was deren Endkundenphilosophie ist. Also bis hierhin wirkte das, als die damals gestartet sind, auch die ganze Plattform, also das ganze Thema OpenAI, wirkt ja schon sehr nerdig, sehr techy-like. Und ich frage mich tatsächlich, wo da die Richtung hingeht. Ich meine, sie haben die Kooperation mit Microsoft, sie sprechen jetzt mit Apple. Vielleicht ist es alles momentan so Demo- und Showcase-mäßig und deren Ziel ist es vielleicht gar nicht, wirklich im Endkundensegment wirklich Fuß zu fassen, auch wenn sie das im Moment sicherlich haben. Also sie haben da den Footprint, aber ja, also es bleibt total spannend, wo da die Reise hingeht. Insbesondere, wenn dann jetzt im Juni auf der WWDC von Apple vielleicht dann tatsächlich mal mehr zu sehen ist. Ja. Und also wenn ich mir vorstelle, wenn das alles Siri könnte, was jetzt OpenAI kann, das wäre schon ziemlich nicht, also das wäre schon ziemlich, ziemlich krass.
Aber danach sieht es ja gerade aus.
Die Interaktion.
Danach sieht es ja gerade aus, dass die halt in sehr guten Verhandlungen miteinander sind und Apple wahrscheinlich auch hier, genau wie bei dem Google-Deal, wahrscheinlich eher so eine Aggregationsebene einführt, dass sie halt sagen, es gibt verschiedene Modelle, die du auswählen kannst. Wir empfehlen dir wahrscheinlich dann das OpenAI-Modell. Und wenn das dann GPT-4o ist, das ist dann schon wirklich cool, ne? Und auch was du davor gesagt hast, in welche Richtung sich das alles bewegt, ne? Da kriegt man ja schnell, und es wurde auch in den Medien ein, zwei Mal geschrieben, so das Gefühl, dass das AGI-Thema, also Artificial General Intelligence, dann auch immer näher kommt. Und in dem Kontext habe ich auch noch eine ganz spannende Headline gelesen, und zwar, dass dieser Chief Scientist Ilya Sutskever, über den haben wir immer schon mal gesprochen. Wir erinnern uns, ne, im November, als der große Putsch gegen Sam Altman damals war, da war Ilya Sutskever auch einer der Hauptakteure, und direkt nach der Veranstaltung, also nach dem Spring Update, wo er selber auch vor der Kamera stand und ein bisschen mit GPT-4o rumgespielt hat, wurde announced, dass er gehen wird. Und zwar zusammen mit einem Jan Laiki, einem der wichtigsten AI-Wissenschaftler bei OpenAI. Und die beiden, muss man ja auch nochmal sagen, die waren sehr wichtig bei GPT-1 und auch bei GPT-3. Das waren so die führenden Köpfe für alle Themen rund um das Thema Deep Learning. Und die waren in diesem Super-Alignment-Team, ne? Und das ist so ein bisschen der ethische Arm von OpenAI und beschäftigt sich mit der Frage, wie schafft es OpenAI, dass künstliche Intelligenz langfristig der Menschheit hilft? Im Umkehrschluss, ne, wie schaffen wir es, als Menschheit zu überleben, beziehungsweise uns nicht hundertprozentig unterdrücken zu lassen von einer AGI? Und die Nachricht kommt halt nur einen Tag, nachdem OpenAI quasi das neueste KI-Modell GPT-4o vorgestellt hat. Und das ist schon so ein bisschen verrückt, finde ich.
Das Gesamte ist verrückt und man macht sich immer mehr Gedanken, wo geht tatsächlich die Reise hin? Vor allen Dingen, weil es jetzt tatsächlich Ausmaße annimmt, wie ich finde. Wir beide sind noch super faszinierend und wir finden das, also ich kann nur für mich sprechen, aber super cool und total spannend. Aber wenn man sich das mal wirklich anschaut, komme ich langsam immer wieder ins Grübeln, ist das alles eigentlich tatsächlich immer so gut oder muss das vielleicht doch etwas restriktiver sein? Also es gibt ja jetzt schon die ersten Studien, wo sich Jugendliche vorstellen können, mit einem virtuellen Assistent oder Assistentin in eine Beziehung zu gehen. Und wenn ich mir anschaue, wie die Interaktion jetzt gerade ist, dann muss ich schon sagen, ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja, weil man wird immer nett begrüßt, es gibt keinen Stress, also.
Das Ding weiß eh dein Kontostand und alles schon.
Ja, dem mein Kontostand
eigentlich nicht, oder Mike?
Ja, also spannende Woche, so oder so. Und ja, ich fand es bemerkenswert, was alles passiert ist, und das als kurzer Abriss.
Super, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Folge draus, dann sind wir am Ende.
Ja.
Und dann war das unsere heutige Folge mit ganz viel News aus eigentlich nur 2 Tagen. Auch Wahnsinn, dass wir darüber 40 Minuten sprechen können. Ja, vielen Dank an dich, lieber Mike, dass du das alles zusammengetragen hast und ich heute einfach nur in der Kommentierungsmöglichkeit war. Ab nächste Woche tauche ich
wieder. Redest du wieder die ganze Zeit.
Genau. So, schönes Wochenende alle zusammen.
Dito. Ciao.
Ciao.